In dieser Predigtreihe, heißer Sommer, heiße Fragen, in den Sommerferien haben wir uns 6 Sonntage rausgesucht, wo wir unterschiedliche Themenbereiche einfach mal anschauen. Und heute geht es damit weiter. Und ich frage mal zu Beginn, wer von euch fährt einen Diesel? Ich auch? Das wird heute eine hochrelevante Predigt für euch, die euch gemeldet habt. Der Titel ist nämlich, würde Jesus Diesel fahren? Also würde Jesus mit diesem Bulli da unterwegs sein. Und die wird deswegen so relevant, weil am Ende natürlich rauskommt, okay, mit meinem Tankverhalten kann ich trotzdem noch in den Himmel kommen oder nicht. Nein. Das ist ja eines der ganz großen Themen, die im Moment so durch unsere Medien wabern. Der Dieselskandal. Freitag hieß es dann nochmal, okay, gab es sogar noch andere geheime Absprachen. Gibt es so etwas wie Kartellbildung? Dieser Skandal begleitet uns schon lange. VW musste richtig blechen in den USA. In Deutschland hat kein Kunde jemals einen Cent gesehen. Dann wird geguckt, okay, wer beeinflusst eigentlich wen? Industrie die Politik oder die Politik die Industrie? Und. Und am Ende des Ganzen kommt natürlich auch noch der schlimme Schadstoffausstoß. Und da haben Forscher mal rumgerechnet und gesagt, okay, allein in Deutschland erhöht das die Sterberate. Menschen ungefähr 10.000 im Jahr sterben vorzeitig aufgrund oder mit beeinflusst durch die Schadstoffausstöße von Dieselmotoren. Alle Dieselfahrer, ihr könnt euch beglückwünschen. Herzlich willkommen im Kreis der Umweltsünder. Ja? Oh, was wird das für eine Predigt? Aber ich möchte nicht über den Dieselskandal heute das Thema spannen und auch nicht nur bei Umweltausstößen oder sowas bleiben, sondern den Bogen spannen zum Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Man könnte jetzt ja eine Vielzahl von Schieflagen aufzählen, das, was es alles an Umweltsünden gibt. Und letztlich könnten wir dann alle sagen, herzlich willkommen im Kreis der Umweltsünder, weil wer sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, weiß, da gibt es eine Liste von Dingen, die schieflaufen auf unserem Planeten, wo wir unseren Planeten mit zerstören, dass wir alle irgendwie nicht so ganz unbeteiligt daran sind. Oder um es in einem Witz auszudrücken, treffen sich 2 Planeten im Weltall, sagt der eine zum anderen, du siehst aber schlecht aus, sagt der andere, ja, ich weiß, mir geht's auch schlecht, ich habe Homo sapiens, sagt der andere, ah, das hatte ich auch mal, das erledigt sich von ganz allein. Wenn man sich bewusst vor Augen führt, was alles schiefläuft, also abgeholzte Regenwälder, Dieselskandal, Plastik in den Weltmeeren, Überfischung, Massentierhaltung, Klimaerwärmung, Bienensterben, dem wir übrigens entgegenwirken, weil wer schon mal draußen hingeguckt hat, da haben wir so ein Bienenhotel. Wir sind die Öko-Gemeinde in Oldenburg. Nein, ich finde es richtig gut. Und wer denkt, warum ist da so viel Unkraut? Nein, das sind Wildblumen für unsere Bienchen. Ja? Aber da war ich gar nicht. Ausbreitung von Wüste, ja, also Klimaerwärmung, das ganze Thema. So, wenn wir uns das vor Augen malen, dann werden wir alle feststellen, okay, wir sägen eigentlich an dem Ast, auf dem wir selber sitzen. Und zwar nicht nur wir, die wir aktuell drauf sitzen, sondern vor allem auch die nachfolgenden Generationen. Ja, also ob ich jetzt in meinem Diesel durch die Gegend fahre, interessiert mich aktuell relativ wenig. Aber vielleicht ja die Generation nach mir, meine Kinder oder deren Kinder. Und wenn man darüber nachdenkt, dann wird man auch ohne Gott und ohne Bibel darauf kommen, dass das ein Thema ist, wo jeder nachdenkende Mensch selbst drauf kommen kann und feststellen wird, okay, da gibt es ein notwendiges Gebot zur Selbsterhaltung. Ja, also wenn wir nicht irgendwie das Leben unserer Kinder und unserer Nachfahren stark beeinflussen wollen, dann sollten wir irgendwie handeln. Wofür braucht es dazu eine Predigt heute? Ja, also wäre jeder auch selbst drauf gekommen. Natur ist unser Lebensraum, unsere Lebensgrundlage und wenn wir den zerstören, zerstören wir letztlich uns selbst. Wissen wir alle, das Ding bei uns Menschen ist ja immer, wir leben ziemlich egoistisch, sehr ich-bezogen. Und wir denken meistens so von 12 bis mittags. Das sind so Kennzeichen von uns Lebewesen hier auf Erden. Es gibt Ausnahmen. Ihr seid alle eine Ausnahme. Also wozu braucht es eigentlich eine Begründung von Umweltschutz? innerhalb dessen, warum braucht es dort eine Begründung Gott? Was hat Glaube, Kirche, Gott, was hat das überhaupt mit dem Thema Umweltschutz zu tun und bringt das irgendeinen relevanten Beitrag? Also könnten wir uns einfach Umweltprobleme anschauen und wie kann man die lösen? Warum müssen wir da über Gott sprechen? Was hat Gott damit zu tun? Warum ist das Thema heute? Was hat das mit Kirche zu tun? Und ich finde das eine sehr berechtigte Frage, weil man ansonsten dem Ganzen einfach einen frommen Anstrich gibt. So, okay, Kirche beschäftigt sich auch noch irgendwie damit. Und dann hat man noch so Wörter im Kopf, Schöpfungsverantwortung. Und dann wird das eigentlich nur so, zu so einem verlängerten ökologischen, moralischen Arm. Ein frommer Anstrich. Das Problem ist, wenn man das so handhabt, dann nimmt man sich eigentlich selbst ein Stück Glaubwürdigkeit. Also frage ich mich, auf welcher Basis sprechen wir eigentlich über dieses Thema? Ich hoffe, ihr seid noch bei mir. Viele von euch werden den Bibelvers aus 1. Mose 2, Vers 15 kennen und im Ohr haben. Und da heißt es, da sagt Gott, hat den Menschen geschaffen und dann sagt er zu den Menschen, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Da ist so dieser Schöpfungsauftrag mit drin, der Mensch soll die Schöpfung bewahren. Aber das, was dort passiert, ist nicht, dass Gott sagt, hey, guck mal, lieber Mensch, hier ist ein Kaktus, pass gut auf den auf. Und wenn du den gut gießt und nicht zu viel gießt und der in 10 Jahren noch lebt, dann kriegst du auch eine Katze. Also Gott hat nicht gesagt, hier, ich gebe dir irgendein Objekt, auf das du aufpassen sollst. Das wäre viel zu kurz gegriffen, sondern es steckt eine andere Dimension letztlich noch, eine tiefere, wesentlich tiefere Grundlage da drin. Also es ist nicht einfach nur ein Fürsorgeobjekt, was Gott uns anvertraut hat. Und das möchte ich kurz in 3 Punkten skizzieren, was eigentlich die Basis unserer, ich nenne es mal Umweltethik, ist. Warum es nicht nur ein frommer Anstrich sein kann. Es ist ja so, dass der christliche Glaube sich nicht irgendwie als eine abstrakte Lehre versteht. Ja? Also wir denken viel drüber nach, aber es hat mit unserem Alltag nichts zu tun. Sondern unser Glaube ist doch eine Wahrheit mit praktischer und gesellschaftlicher Bedeutung, mit einer Relevanz für mein Leben im Hier und Jetzt. Also es ist ja nicht etwas, wo ich drüber meditiere und vielleicht irgendwann mal irgendwo hinkomme, sondern es hat einen Bezug zum Hier und Jetzt. Und deswegen ist es auch so, wenn wir die Liebe Gottes zu all seinen Geschöpfen, von denen wir auch gerne sprechen, wenn wir das wirklich ernst meinen und es nicht nur etwas ist, was da drin steht oder wir mal gesagt haben, dann muss das auch irgendwo praktisch werden. Unser Glaube ist im Hier und Jetzt. So, das heißt, mein Glaube muss eigentlich die Bereitschaft immer beinhalten, die Schöpfung zu schützen, pflegen und letztlich auch gerecht sie zu teilen und damit umzugehen. Der 2. Punkt ist, Gott ist in der Schöpfung erfahrbar. Unser Gott ist nicht irgendwo jenseitig, völlig ungreifbar. Ja, ist irgendwo ungreifbar, aber auch nicht gänzlich ungreifbar. Und auch wenn er außerhalb von Raum und Zeit steht, dann ist er doch in Raum und Zeit erfahrbar. In Römer 1 heißt es, seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Das heißt, mein Engagement für die Zukunft der Schöpfung in all diesen Dimensionen der Schwierigkeiten, mein Engagement dafür, ist ein Weg der Gottesbegegnung für mich selbst und für andere. Die Schöpfung zu bewahren, sie zu schützen, ermöglicht es anderen Menschen, Gott auch weiterhin daran zu erkennen. Das ist mehr als ein frommer grüner Anstrich. Und der 3. Punkt ist, wir glauben nicht nur an einen sinnstiftenden Anfang. Also dass Gott gesagt hat, okay, ich erschaffe die Welt, ich erschaffe den Menschen, und ich gebe den ganzen Sinn, es ist ein Zweck, eine Absicht dahinter, warum ich etwas schaffe, sondern wir glauben auch an eine erlöste Zukunft, auf die wir zusteuern. Und bei sinnstiftenden Anfang meine ich nicht, du musst jetzt glauben, dass es genau 6 Tage waren. Das ist gar nicht der Punkt und ich glaube auch nicht der Punkt, den der Schöpfungsbericht darlegt, dass es heißt, es waren genau 6 Tage plus ein, wo Gott sich aufs Ohr gelegt hat. Sondern das, was da drin steckt, ist ganz klar, Gott ist der Initiator. Und da kommst du nicht drum herum. Gott ist derjenige, der sinnstiftendes Leben gibt. Gott ist derjenige, der mit einer Absicht geschaffen hat. Und wir haben nicht nur diesen sinnstiftenden Anfang, sondern wir steuern auf eine erlöste Zukunft hin. Da heißt es in Römer 8, alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Ja, guckst nach draußen, alles irgendwie baut sich von selbst ab. Dies geschah gegen ihren Willen durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Also auch die Schöpfung möchte erlöst werden, schreit förmlich um Erlösung. Befreie uns von diesem Menschen, der uns so plagt. Nein, aber möchte erlöst werden. Und ich glaube, wenn wir diese drei Punkte so als Basis nehmen für unsere Umweltethik, dann ist es eben mehr als ein frommer grüner Anstrich. Und da sehe ich schon auch ein bisschen Gefahr drin, wenn man sagt, hey, ich habe einfach so ein Label, so ein Etikett, ich bin halt der Öko-Christ. Nein, du hast eine ganz andere Basis in dem, wenn es um das Thema Umweltschutz geht. Darf ich euren Grips heute Morgen ein bisschen herausfordern? Mich hat dieses Zitat begeistert. Aber es ist herausfordernd für den Kopf. Ich möchte es euch aber nicht vorenthalten. Es ist von einem katholischen Theologen, Professor Dr. Markus Vogt, dementsprechend ist es auch geschrieben. Will die Umweltethik mehr sein als ein von apokalyptischen Zukunftsängsten getriebener Diskurs über moralische Imperative, also du sollst, du musst, dann kann sie in der Schöpfungstheologie eine tiefe Horizonterweiterung finden. Der theologische Blick auf die Natur entdeckt ihre Dynamik, Vielfalt und Rhythmik als Basis von Lebensqualität. Schöpfungsglaube ist ein Koordinatensystem für kritische Rückfragen und nach der Stellung der Menschen in der Natur. Er ist also mehr als der verlängerte Arm ökologischer Moral. Er ist die Rückbesinnung darauf, dass der Mensch nur dann den Weg zu Gott finden kann, wenn er sich in Dankbarkeit, Freude, Demut und Solidarität als Teil der Schöpfung begreift. Passt das nochmal schön zusammen. Und ich glaube, von dieser Basis ausgehend kann man sich dann auch überlegen, okay, was heißt es denn im Konkreten, Schöpfung zu bewahren? Was bedeutet es, nachhaltig zu leben? Das sind ja eigentlich, können Sie fast Synonym verwenden, die Schöpfung zu bewahren oder nachhaltig zu leben. Vielleicht habt ihr schon mal vom ökologischen Fußabdruck gehört. Ich habe extra ein Bild mitgebracht. Und dieser ökologische Fußabdruck, der versucht, etwas darzustellen, und zwar wie ich mit Ressourcen oder wie einzelne Personen, die Menschen mit Ressourcen auf dieser Welt umgehen. Da gehören die Bereiche mit rein Ernährung, Energieverbrauch, Konsum, Mobilitätsverhalten. Und setzt das in ein Verhältnis, welche Ressourcen hat die Welt und welche wird eigentlich gerade verbraucht. Und guckt dann, okay, ist das Ganze nachhaltig? Also wenn ich heute den Regenwald komplett abholze, dann hat die nachfolgende Generation hat nicht mehr die gleichen Ressourcen zur Verfügung wie ich, hat nämlich keinen Regenwald mehr, vermutlich auch nochmal schlechtere Luft und keine Ahnung was alles. Und das wäre nicht nachhaltig. Nachhaltig wäre, ich holze so viel Wald ab, wie in der gleichen Zeit auch nachwächst. Ja? Also das verbrauche ich an Ressourcen und das wird in Verbindung gesetzt, in Beziehung zueinander gesetzt. Man kann auf eine Internetseite gehen, die steht da unten auch, www.fußabdruck.de. Dann hältst du deinen Fuß vom PC. Nein. Dann beantwortest du, ich glaube, 13 Fragen. Das ist sehr vereinfacht gemacht. Aber es gibt mal so einen Ausdruck davon, okay, eine ungefähre Dimension davon zu bekommen, wie gehe ich eigentlich mit der Schöpfung um, die ich bewahren soll. Das habe ich mal gemacht. Und dann kommt eine Zahl raus, die das Ganze in ein Verhältnis setzt. Wie lebe ich? Wenn alle Menschen so leben würden wie ich, bräuchten wir 2,8 Erden. Also ich bin kein Ökopriester. Zu meiner Rettung, ja, also ich lege damit noch unter dem Durchschnitt der Deutschen. Aber es ist doch abgefahren. Und Gott hat uns eine Erde gegeben, aber so wie ich gerade lebe, bräuchte ich eigentlich drei, wenn alle Menschen so leben würden wie ich. Glücklicherweise, könnte man sagen, leicht ironisch, gibt es Menschen, die nicht den Lebensstandard haben wie ich. Ja, Menschen, die sich eben kein Auto leisten können, Menschen, die nicht jeden Tag Fleisch auf dem Teller haben, Menschen, die nicht so viel Energie verbraten wie ich. Weil ansonsten hätte sich diese Problematik längst erledigt, wenn alle Menschen so leben würden wie ich. Sei es durch Kriege oder Umweltzerstörung oder was auch immer. Der Punkt ist ja, und das sagte ich vorhin schon, wir Menschen sind egoistisch und denken immer sehr kurzfristig. Und da könnte man überlegen, okay, was kommt eigentlich nach mir? Nach mir die Sintflut? Oder entwickle ich einen nachhaltigen Lebensstil, weil mein Glaube das eigentlich voraussetzt, dass er eine Relevanz hat für heute? Weil mein Glaube beinhaltet, Gott ist in der Schöpfung erkennbar und auch, weil wir einen sinnstiftenden Anfang haben und auf eine erlöste Zukunft hineifern. Ich nehme mal zwei Bereiche kurz raus. Ja? Also ich meine, ihr könnt alle selber in den Medien nachgucken und Reportagen gucken und lesen und was weiß ich alles. Aber ich nehme mal zwei Punkte kurz raus. Ist ja lustig, oder? Ich meine, man geht in den Laden und dann kaufst du eingeschweißte Bio-Bananen. Oder eingeschweißte Gurken. Finde ich super. Als hätten die Dinger nicht eh schon eine Hülle. Und das Neueste, was ich gesehen habe, war Wassermelonen, die auch nochmal extra so eine Pappverpackung drumherum hatten, damit du sie besser tragen kannst. Ist ja eigentlich ganz praktisch. Und denkt mal auch nicht drüber nach, um welche Wahl habe ich denn? Ich möchte gerne Gurke haben. Aber nicht, dass es nicht nur bei solchen Sachen nicht unbedingt viel Sinn macht. Es produziert auch noch eine ganze Menge Müll. Wie viel Müll produziert ihr so im Jahr? Eine Schätzung? Um euch wieder aufzuwecken. Uschi? So viel. Okay, 210 Kilogramm Müll produzieren wir. Aber wir Deutschen, wir denken ja, hey, wir sind Profis im Mülltrennen. Na, wir haben den grünen Punkt, das ist ja Recycling mit drin. Ist doch alles gut, wird doch alles wiederverwertet aus meinem Plastikmüll. Aus der Verpackung für meine Bananen wird einfach Plastikspielzeug für meinen Sohn hergestellt. Nee. Also beim grünen Punkt ist es übrigens so, maximal die Hälfte oder noch nicht mal die Hälfte wird tatsächlich recycelt, der Rest wird verbrannt und das, was überbleibt, ist Sondermüll. Da werden dann unsere nachfolgenden Generationen irgendwie noch dran zu knabbern haben. Dann landet ordentlich Müll, 8 Millionen Tonnen Plastik in unseren Weltmeeren noch. Das ist gerade so ein bisschen Thema in der Umweltszene. Ja, also unsere Meere sind überschwemmt von Plastikmüll. 8 Millionen Tonnen. Also du könntest auch 1 Million Müllwagen jedes Jahr, 1 Million Müllwagen fahren, sozusagen ans Meer, einmal auskippen und es geht weiter. Also nicht nur, dass unsere schönen Strände vollgemüllt sind in den Südseeinseln, nicht nur, dass 100.000 Meeressäuger, 1 Million Vögel jedes Jahr daran verenden, sondern auch noch, dass Teile von meinem Deo, von meinem Duschzeugs hinterher wieder in meinem Fisch landen. Also ich fütter mich selbst. All das ist ja irgendwie etwas, wo man drauf kommen kann und sagt, also irgendwas läuft da nicht so rund, nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Unsere Wegwerfgesellschaft brauche ich gar nicht weiter erwähnen, wisst ihr alles genauso gut wie ich. So, das Thema Umweltschutz ist so breit gefächert, das sind so viele Themen, dass man ja stundenlang drüber sprechen könnte, dazu bin ich kein Experte und die Zeit haben wir auch nicht. Aber welche Möglichkeiten gibt es denn, dem entgegenzuwirken? Und dabei geht es nicht um die Frage, kann ich die Welt retten, sondern führe ich ein nachhaltiges Leben, weil ein Nachfolger Jesu, weil das mit sich bringt, ein nachhaltiges Leben zu führen oder sich in diese Richtung zu entwickeln. Also wir sprechen ja nie über, heute habe ich so gelebt und morgen lebe ich so. Also eine Wendung um 180 Grad, sondern Nachfolge ist immer Step by Step. Schritt für Schritt. Welche Dinge kann ich ändern, ohne dass mein Leben Mir fehlen die Worte. Seid eingeladen, mal auf fußabdruck.de zu gucken, weil selber mal etwas, wo man draufschauen kann, okay, wie lebe ich eigentlich, wie nachhaltig ist mein Leben? Und es geht nicht darum, sich schlecht zu fühlen, sondern es geht einfach darum, sich Dinge präsent zu machen. Und da kann man auch gucken, was könnte man in seinem Leben relativ einfach ändern und Dinge anders handhaben. Es geht um ein Bewusstsein. Und einen zweiten Spot möchte ich noch legen auf unsere Ernährungsweise. Und wenn man über Ernährung spricht, dann ist man ganz schnell beim Thema Umweltschutz, beim Thema Fleisch. Und spätestens jetzt machen alle Männer so. Ich will grillen. Ich weiß genau, was du sagen willst. Und ja, Sätze wie Fleisch ist mein Gemüse, kenne ich auch. Aber das Thema Fleisch ist so komplex oder hat so viele Verflechtungen, dass ich es wert finde, da einmal einen kurzen Blick drauf zu werfen. Angefangen von Abholzung von irgendwelchen Regenwäldern, damit dort Soja angebaut werden kann, damit wir unsere Rinder, unsere Tierchen füttern können, damit wir wieder was auf dem Teller haben. Gleichzeitig ist in den südamerikanischen Ländern, wo das angebaut wird, wird die Fläche nicht für das genutzt, um die eigene Bevölkerung zu ernähren. Das Gleiche findest du auch in Indien, in afrikanischen Ländern. Also wir bauen genug Nahrung an, um die ganze Welt zu ernähren, und trotzdem verhungern unendlich viele Menschen. In 3. Mose steht ein interessanter Vers oder interessante Verse. In 3. Mose 17, wer eine Bibel noch dabei hat, die er morgen eingepackt hat. Und da geht es eigentlich um Gebote, die Gott gibt. Und es gab damals, gab es etwas so wie eine Blutschuld. Und wenn du einen Menschen getötet hast, dann gab es eine Blutschuld. Dann musst du bestimmte Dinge tun. Oder das war eigentlich unverzeihlich. Sehr kurz gefasst. Und dann heißt es dort in Vers 2-6 lese ich mal vor. Richte Aaron, seinen Söhnen und allen Israeliten aus. Folgendes hat der Herr befohlen. Jeder Israelit, der irgendwo innerhalb oder außerhalb des Lagers ein Rind, ein Lamm oder eine Ziege schlachtet und das Tier nicht zum Eingang des Zeltes Gottes bringt und es dem Herrn als Opfergabe vor dessen Wohnung darzubringen, lädt schwere Schuld auf sich. Diese Blutschuld in einer anderen Übersetzung. Denn er hat Blut vergossen und soll aus seinem Volk ausgestoßen und getötet werden. Die Israeliten sollen ihre Opfertiere, die sie bisher auf freiem Feld schlachteten, zum Priester an den Eingang des Zeltes Gottes bringen und sie dort als Friedensopfer für den Herrn schlachten. Dann kann der Priester das Blut an den Altar des Herrn am Eingang des Zeltes Gottes sprengen und das Fett verbrennen. Dieses Opfer wird dem Herrn gefallen. Also Opfer waren nicht immer nur so Sachen, die man komplett verbrannt hat und keine Ahnung was mitgemacht hat, sondern ein Großteil davon wurde gegessen von diesen Opfern. Und das, was dort eigentlich deutlich wird mit dieser Blutschuld, also wenn du einfach nur ein Tier tötest und das nicht nach diesen Vorgaben machst, dann lädst du eine Schuld auf dich. Also Blut hat eine besondere Bedeutung in der Bibel immer. Und das, was an dieser Stelle eigentlich deutlich wird, ist etwas, wo Gott sagt, nimm das ernst. Also du raubst jemandem das Leben, was okay ist, aber habe eine Ehrfurcht davor. Jetzt bringen wir das wieder in den Kontext zu heute. Ich habe letztens ein Video gesehen, wo eine Reporterin auf einen Hof gefahren ist und dort sollte sie ein Lämmchen komplett so weit, ja, von töten bis zerlegen, bis das Würstchen fertig war. Und es war sehr interessant, wie Menschen darauf reagieren, wenn sie so ein Bolzenschussgerät dem Tierchen ansetzen, das dann auf einmal nicht können, so ein Tier zerlegen. Und ich sage nicht, dass das jeder muss, ja, damit man wieder die Würde des Tieres irgendwo auch sieht. Aber ich glaube, es setzt uns in ein anderes Verhältnis dazu und wir schätzen Dinge wieder mehr wert. Und ich glaube, dass das etwas ist, was Gott durchaus in dieser Stelle auch sagt, eine Wertschätzung dessen, was wir da eigentlich haben. Unsere Massentierhaltung spricht nicht unbedingt dafür. Wir Deutsche essen uns einmal im Jahr selber 88 Kilogramm Fleisch. Die Amerikaner schaffen 123 Kilo, die Inder 5,2. Also wenn wir alle leben würden wie die Inder, wäre das gar kein Problem. Vor 100 Jahren haben die Leute halb so viel gegessen wie wir. Das Ding ist aber, vor 100 Jahren lebten auch nur 2 Milliarden Menschen auf der Welt und nicht 7 Milliarden, so wie heute. So, und wenn man all diese Zahlen miteinander in Verbindung setzt, dann sieht man, was dabei eigentlich am Ende rauskommen muss. Wenn man das Ganze weiter spinnt, und so ist es heutzutage eigentlich, dann landet man dabei. Das habe ich mal im Unterricht mit meinen Schülern gemacht, was diese Karikatur eigentlich ausdrückt. 1 Kilogramm Fleisch kostet 7 Kilogramm Getreide. Ja, also wenn wir unsere Schweinchen, Rinder und nehmen und die ordentlich füttern, dann brauchen die so viel. Und das, was die essen, können andere Leute nicht mehr essen. Das, was wir eigentlich schon haben, ist so etwas wie Verteilungskriege. In der Vorbereitung, ehrlich, ich esse echt gerne Fleisch. Und mir geht es null darum, irgendjemandem ein schlechtes Gewissen zu machen und zu moralisieren. Überhaupt nicht. Und ich werde auch weiterhin Fleisch essen. Aber sich dessen bewusst zu sein, was tue ich da eigentlich, hat etwas mit meinem Glauben zu tun. Mein Glauben hat Auswirkungen darauf. Und ich glaube, jeder von uns, wenn du sagen würdest, okay, hier sitzt eine Familie irgendwo aus Indien, die eigentlich nichts zu essen haben, und du könntest ihnen 7 Brote geben oder du kannst ein Stückchen Fleisch essen, dann würde jeder von uns sagen, behaupte ich, ich gebe denen die 7 Brote, weil ich kann auf mein Fleisch verzichten, oder? Nur das Ding ist, wenn ich im Supermarkt bin, dann ist das Tierchen ja schon tot und es muss doch eh gegessen werden, sonst wird es weggeworfen. Und ich habe diese Möglichkeit ja gar nicht. Scheinbar. Und uns ist das nicht so bewusst. Aber ich habe doch die Möglichkeit, ein nachhaltiges Leben zu führen und bestimmte Entscheidungen anders zu treffen. Nennt man die Macht des Konsumenten. Hat irgendjemand eine Zeit für mich? Ich habe nämlich keine Uhr. Halb. Ich hätte sonst noch einen spannenden Link, aber den lasse ich mal weg. Ich hatte ja schon gesagt, es geht nicht darum, apokalyptische Zukunftsängste zu schüren. Ja, was wäre, wenn und wenn das alles so kommt und wir sind auch alle schlecht und wir machen uns eh schuldig, allein dadurch, dass wir in Deutschland leben, ist nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, ich möchte Christus nachfolgen. Und dann hat das auch Auswirkungen in diese Bereiche. Weil mein Schöpfungsglaube beinhaltet, dass Glaube nicht etwas Abstraktes ist, sondern praktische und gesellschaftliche Relevanz für mein Leben hat, für die Relevanz von den Menschen um mich herum. Ich weiß, dass Gott in der Schöpfung erfahrbar ist und ich möchte, dass Menschen ihn auch weiterhin erfahren können, auch durch meine Handlungen. Und ich glaube an diesen sinnstiftenden Anfang in all dem und an eine erlöste Zukunft, auf die wir zusteuern. Und all das ist Ausdruck meines Glaubens und dass ich ein nachhaltiges Leben führen möchte. Steht jetzt am Ende der Predigt, muss ich jetzt noch Bio-Christ werden? Nee, du musst auch nicht Öko-Christ werden. Du musst auch nicht Fairtrade-Christ werden. Du musst auch nicht gebrauchte Klamotten-Christ werden. Du musst auch nicht extrem frommer Christ werden. Du musst auch nicht radikaler Christ werden. Du musst auch nicht charismatischer Christ werden. Du musst auch kein Pfingstler werden. Du musst auch kein Landeskirchler werden oder sonst irgendwas. Denn dein einziger Job, den du hast als Christ, ist Christus nachzufolgen. Ohne jegliches Etikett. Aber Christus Nachfolge beinhaltet in diesem Punkt Nachhaltigkeit. Einen Blick darauf zu werfen und zu sagen, okay, Christus, ich will dir nachfolgen. Und wenn das Auswirkungen hat in diesem Bereich, kann ich anfangen mit einmal in der Woche esse ich dann doch kein Fleisch oder ich messe einfach mal meinen Fußabdruck oder ich nehme doch mal das Fahrrad oder was auch immer. Ja, Christus, dann folge ich dir nach in die Nachhaltigkeit. Ich glaube, wir haben eine unendlich schöne Natur von Gott geschenkt bekommen. Der hat sich das absolut genial ausgedacht. Also wenn wir mal all die Zerstörung, all das Schreckliche wegnehmen würden von dieser Welt, wie genial wäre das? Ich liebe Urlaub an Traumstränden. Andere lieben Urlaub in den Bergen, da wo die Natur noch so ist, wie sie vielleicht mal war, wo der Mensch noch nicht eingegriffen hat. Und es ist faszinierend. Und ich gebe euch einfach mal ganz paar Bilder mit, bevor wir in ein Lied einsteigen, was nochmal davon etwas ausdrückt, wie groß unser Schöpfer ist und was für eine geniale Schöpfung er uns eigentlich anvertraut hat. Ich bin dankbar dafür, wo Gott uns hingesetzt hat und wie liebevoll er alles in jedem Detail geschaffen hat. Die ganzen Tierchen mit einer unglaublichen Vielfalt, wo wir all die Lebewesen irgendwo in den Meeren noch nicht mal erforscht haben, keine Ahnung davon haben, wo es noch unendlich viele Überraschungen auf uns warten, die Gott da hineingelegt hat, wo wir vieles noch gar nicht verstanden haben, wo wir viele Orte noch gar nicht bereist haben, noch nie gesehen haben. In all dieser Schönheit, was Gott uns gegeben hat, bin ich beeindruckt von. Und auch Christus, du hast mir diesen Auftrag gegeben, die Schöpfung zu bewahren, aus den genannten Gründen. Und ich möchte mich als Teil davon verstehen und diesen Auftrag von dir annehmen. Ich habe einfach mal im Internet geguckt, besondere Orte der Welt, wo ich denke, ja, dann würde ich auch gerne nochmal hin. Ich finde das einfach faszinierend. Was muss Gott bewegt haben, so etwas zu schaffen? Weißt du, er hätte auch einfach sagen können, so alles Beton, Häuser und irgendwo wachsen noch aus einer Maschine ein paar Früchte. Aber nein, Gott hat gesagt, ich schaffe euch eine Erde, die unfassbar schön ist. Meine Frau will unbedingt mal in einer heißen Quelle baden. Ich weiß nicht, wie heiß die da ist. Ich finde es unfassbar, wie schön Gott diese Welt gemacht hat. Da hat übrigens kein Mensch eingegriffen. Man könnte ja fast denken, oh, hat der Mensch da Öl ausgekippt? Nein. Farbiger Sand irgendwo in China. Werde ich wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr sehen. Okay. Amen.